HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Geschätzt 4.500 Flüchtlinge wollten gestern hier beim Grenzdorf Kastanjes nur eines. Irgendwie den griechischen Grenzzaun überwinden. Entgegenstehen ihnen massive griechische Polizei- und Armeekräfte.
Die griechische Polizei hat immer wieder Tränengas eingesetzt. Unserem Baby ging es daraufhin sehr schlecht. Jetzt sind wir umgekehrt, um irgendwo Medizin zu kaufen.
Wir erleben Flüchtlinge und Migranten, denen von türkischer Seite gesagt wird, der Weg in die EU sei nun offen. Und das ist er natürlich nicht.
Die Stimmung ist sehr angespannt und die Menschen hinter dem Zaun haben eben nicht mehr viel zu verlieren.
In der Nacht ist es eiskalt und es gibt zu wenig Essen und viele Leute haben nichts Warmes anzuziehen.
Die Menschen, die dort an der Grenze sind, sind mit falschen Erwartungen dorthin gelockt worden. Erdogan hat sie mit falschen Erwartungen dorthin gelockt.
Seit wir unsere Tore geöffnet haben, geht ein Anruf nach dem anderen bei uns ein. Sie sagen, mach die Grenze wieder dicht. Nein, die Sache ist durch.
Man betrügt uns. Wir werden benutzt als Druckmittel. In Wirklichkeit interessiert sich niemand für uns.
Ich habe keine Ahnung, was zwischen der Türkei und Europa gerade läuft, aber wir haben das nicht verdient. Wir sind auch Menschen.
Wer anderen mit einem Übel droht, wenn sie ihm nicht das geben, was er begehrt, setzt sich dem Vorwurf aus, ein Erpresser zu sein. Trifft dieser Vorwurf den türkischen Präsidenten Erdogan? Er hat nun entschieden, Flüchtlinge, die aus der Türkei in die EU wollen, nicht mehr aufzuhalten. Und viele in der EU sehen sich dadurch von einem Übel bedroht, einem Übel, das Erdogan lange von ihnen ferngehalten hatte. Denn genau dazu hatte sich Erdogan ja in einem Deal mit der EU verpflichtet. Nun aber wünscht sich der türkische Präsident mehr von der EU, als der bisherige Deal ihm bietet. Also erhöht er den Druck und prompt denken manche in der EU laut über einen neuen Türkei. Deal nach. Wird Erdogans Rechnung aufgehen? Wie genau sieht diese Rechnung überhaupt aus? Und wie erpressbar ist die EU? Was ist das für eine politische Gemengelage, in der Flüchtlinge zum Erpressungspotenzial werden? Bist du nicht willig? Erdogan und die Kunst der Erpressung, so haben wir diese Sendung überschrieben. Die EU kennt das Thema Flüchtlinge nur zu gut. Es hat enormes Spaltpotenzial innerhalb der Gemeinschaft und auch innerhalb jedes einzelnen Mitgliedstaates. 2015 hat Angela Merkel angesichts der Massen, die sich da an der Grenze angesammelt hatten, entschieden, die Grenze aufzumachen. Das dürfe sich nicht wiederholen, wird seitdem immer wieder wiederholt, auch von der Bundeskanzlerin. Und nun droht doch ein neuer großer Flüchtlingsstrom auf die EU zuzukommen. Noch nicht an der deutschen Grenze, aber an der EU-Außengrenze. Aktuell eben an der türkisch-griechischen Landesgrenze. Dorthin hat sich heute Ursula von der Leyen begeben. Die neue EU-Kommissionspräsidentin wollte ihre Solidarität mit Griechenland zeigen. Zusammen mit dem EU-Ratspräsidenten und dem Chef des EU-Parlaments ging die Reise in den Norden Griechenlands. Christian Buttgereit hat das für uns beobachtet.
Von oben aus dem Hubschrauber herab erkundeten die EU-Spitze und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis die Lage an der griechisch-türkischen Grenze. Wieder am Boden erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:
Es ist nicht nur eine griechische Grenze, sondern eine europäische Grenze. Und ich stehe hier als Europäerin an ihrer Seite.
Sie, EU-Ratspräsident Michel und Parlamentspräsident Sassoli, seien gekommen, um ein klares Signal auszusenden von europäischer Solidarität und Unterstützung für Griechenland. Die griechischen Sorgen seien auch die Sorgen der EU, versicherte von der Leyen. Es sei wichtig, hier zu sein und
ich möchte auch mein Mitgefühl für die Migranten ausdrücken, die mit falschen Versprechungen in diese schwierige Lage gelockt wurden.
Oberste Priorität habe die Sicherung der griechischen Grenze, die ja auch eine EU-Grenze sei. Um diese Grenze zu sichern, sagte von der Leyen eine Verstärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu.
Gemäß den Wünschen der griechischen Regierung ist Frontex nun in der Lage, eine schnelle Grenzsicherungstruppe aufzustellen. Frontex wird ein Hochseeschiff für die Küstenwache und zusätzlich 6 weitere Schiffe zur Verfügung haben. Außerdem 2 Helikopter, ein Flugzeug, 3 mobile Wärmebildkameras und 100 Grenzschützer zusätzlich zu den bestehenden 530 an der Land- und Seegrenze.
Darüber hinaus will die EU Griechenland Finanzhilfen bereitstellen. 350 Millionen Euro sofort und weitere 350 Millionen nach Bedarf. Außerdem gäbe es zusätzliche humanitäre Hilfsmittel wie Medikamente, medizinisches Personal, Zelte, Decken, was immer gebraucht werde, so von der Leyen. Ausdrücklich lobte sie den Einsatz der griechischen Grenzschützer. Diese hätten, so ergänzte der griechische Regierungschef Mitsotakis, 24.000 Versuche abgewehrt, die Grenze illegal zu übertreten. Dass sie dabei massiv Tränengas und Gummigeschosse einsetzten und Menschen zumindest verletzten, erwähnte Mitsotakis nicht. Mit der EU hingegen ging er kritisch ins Gericht. Wir haben die Zeit seit der letzten Migrationskrise nicht weise genutzt, um zu lernen, wie wir mit solchen Situationen effektiv umgehen. Es ist an der Zeit, es jetzt zu tun. Der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, griff diesen Punkt auf und rügte die EU-Staaten, die sich nach wie vor weigerten, ihren Teil der Verantwortung im Umgang mit Flüchtlingen zu übernehmen. Die EU brauche dringend eine angemessene Migrationspolitik, um führend in Menschenrechten zu sein, so der Italiener. Mit Blick auf die Türkei und ihren Präsidenten Erdogan sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Türkei sei zwar nicht unser Feind, aber
Wer meint, er müsse den Zusammenhalt Europas auf die Probe stellen, wird enttäuscht sein. Wir bleiben uns treu und unsere Einheit wird weiterhin bestehen. Jetzt ist es an der Zeit, für konstatierte Aktionen kühlen Kopf zu bewahren und auf der Basis unserer Werte zu handeln.
In der Praxis heißt das vor allem, die Grenzsicherung zu verstärken.
3,6 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien hat die Türkei in den letzten Jahren aufgenommen. Dazu kommen noch andere Migranten aus Afghanistan oder dem Irak zum Beispiel. Längst hat sich die Stimmung in der Türkei gewandelt. Und das, obwohl die meisten Syrer ja Muslime sind, genauso wie die meisten Türken. Aber schon seit einiger Zeit werden syrische Flüchtlinge auf der Straße beschimpft oder sogar angegriffen. Und wer sich illegal in Istanbul aufhält und aufgegriffen wird, der wird auf der Stelle in einen Bus gesetzt und nach Syrien gekarrt. So berichten es Syrer, die das mit erlebt haben. Erdogan ist also auch innenpolitisch unter Druck, weil die Aufnahmebereitschaft seiner Landsleute erschöpft ist. Und dann ist da noch sein militärischer Einsatz in Syrien, für den er Unterstützung sucht. Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative hat den ersten Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei auf den Weg gebracht, hat den Vorschlag dazu gemacht. Schönen guten Abend, Herr Knaus.
Guten Abend.
Nun hat Erdogan diesen Deal gebrochen, indem er Menschen an die Grenze bringen lässt, die angeblich offen ist. Wie nah dran ist das in Ihren Augen an Erpressung?
Also zunächst mal muss man klar sagen, dass das Instrumentalisieren von Migranten, Flüchtlingen, Familien, auch Kindern, die man im Winter an eine Grenze bringt, von der man weiß, dass sie geschlossen ist, das Produzieren von hässlichen Bildern, um eine Botschaft an andere zu schicken, immer unmoralisch ist. Also das muss man verurteilen und das ist abzulehnen. Das Problem ist, dass dahinter auch natürlich auf griechischer Seite ebenfalls der Wille steht, Bilder zu produzieren mit der Mobilisierung von Spezialtruppen, mit Waffen, Hubschraubern, Tränengas. Auch da geht es darum, ein Signal zu senden. Auch das ist dramatisch, denn da wird das Flüchtlingsrecht, das Recht auf Asyl, europäisches Recht einfach ausgehebelt. Aber beide Regierungen, die türkische wie die griechische, stehen unter einem enormen Druck. Und wer das lösen will, wer diese Bilder verhindern will, wer Kontrolle haben will, die wirklich funktioniert und gleichzeitig nicht alle Standards aufgeben will, der muss hinter die Rhetorik auf die Interessen der Länder schauen und versuchen, eine Lösung zu finden. Und die liegt eigentlich auf der Hand.
Nämlich, auf welcher Hand liegt sie?
Naja, wir hatten jetzt 4 Jahre eine Einigung zwischen der EU und der Türkei. Wir hatten bis zum März 2016, vor genau 4 Jahren, als die türkische Regierung der deutschen Kanzlerin und dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte einen Vorschlag machte. Und in diesen 4 Jahren ist es gelungen, nachdem in den 12 Monaten davor 500.000 Syrer über das Meer kamen, die Situation der Syrer in der Türkei mit europäischem Geld dramatisch zu verbessern. 6 Milliarden Euro wurden versprochen, das war die türkische Forderung. Die EU hat sich daran gehalten. Das Geld wurde verplant, wie vorgesehen, in den 4 Jahren danach. Dezember 2019 war das Geld verplant. Es wird jetzt noch ausgegeben, aber es werden keine neuen Projekte mehr geplant. Und die türkische Erwartung war in den letzten Monaten, da die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei wächst, da die Stimmung in der Türkei sich auch immer mehr Sorgen macht, wie das weitergeht, da diese Syrer bleiben werden auf absehbare Zeit und da vielleicht noch mehr Flüchtlinge kommen werden, war die türkische Erwartung, dass die EU sich an dieses Versprechen, hier weiterzuhelfen, halten wird. Und die EU hat das nicht getan. Verhandlungen wurden nicht aufgenommen und im neuen EU-Budget, über das man ja jetzt spricht und wo es ja auch viel um Grenzschutz und Fluchtursachenbekämpfung gehen soll, hat man nicht klargemacht, dass die EU natürlich ein Interesse daran hat, dass die Integration der Syrer in der Türkei funktioniert.
Aber Sie haben gesagt, diese 6 Milliarden, die versprochen wurden, die sind auch tatsächlich ausgezahlt worden. Natürlich nicht direkt als Geldleistung in den meisten Fällen, sondern an Hilfsorganisationen zum Beispiel, die dann direkt mit den Flüchtlingen gearbeitet haben. Also wo ist da eigentlich der Vorwurf der Türkei?
Zu diesen 6 Milliarden gibt es türkische Vorwürfe, die EU zu Recht zurückweist. Also das Geld wurde ausgegeben, zum Teil auch über türkische Institutionen wie das Bildungsministerium, was auch Sinn ergibt, weil die bauen dann die neuen Schulen. Mhm. Wir haben 680.000 syrische Kinder in Schulen. Ein großer Teil auch über internationale Organisationen, die UN, Welternährungsorganisation, das Rote Kreuz. Das Geld ist noch nicht alles ausgegeben, weil es einfach nicht so leicht ist, Geld schnell und gut auszugeben. Und die EU hat ja rechtliche Vorgaben, was sie tun darf. Das ist keine Unterstützung des türkischen Budgets, sondern es ist wirklich für Flüchtlinge und die Gemeinden, in denen sie sind. Nein, das Problem der Türkei war ein anderes, dass dieses Geld für 4 Jahre geplant war. Die Türkei steht heute mit 3,6 Millionen Syrern als Land an der Spitze in der Welt, was die Zahl der Flüchtlinge betrifft. Jedes Jahr kommen 100.000 Kinder dazu, die dort geboren werden. Jetzt stehen Hunderttausende an der Grenze in Idlib, die womöglich auch bald Schutz brauchen. Und die Europäische Union hat in den letzten Monaten es verabsäumt zu sagen, dass sie ein Interesse hat, ein Erfolgsprojekt von ihr finanziert, das jahrelang dazu geführt hat, dass im letzten Jahr 99,5% dieser 3,6 Millionen Syrer in der Türkei geblieben sind. Mhm. Dieses Projekt hat die Europäische Union jetzt einfach nicht mit Nachdruck fortführen wollen, sondern manche haben sich sicher gedacht, wir lehnen uns mal zurück und schauen, was passiert, wenn wir jetzt mal nichts versprechen.
Also es hätte einfach neue Zusagen für weitere Hilfsleistungen geben müssen. Das heißt, auch wenn man jetzt Herrn Erdogan vielleicht nicht unbedingt zugetan ist, aber das war jetzt auch so eine Art Hilferuf seinerseits.
Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, Norbert Röttgen, hat das ja auch so formuliert. Es geht ja nicht um die Vorstellung, Herr Erdogan handelt hier im Interesse der EU. Er handelt im Interesse der Türkei und seines eigenen Interesses als Politiker. Das tun aber unsere Politiker auch. Und eine vernünftige Diplomatie schafft es eben, Lösungen zu finden, die in den Interessen beider Seiten sind. Die EU hat auch Interessen. Es ist in unserem Interesse, dass junge Syrer, 1 Million Kinder und Jugendliche in der Türkei, dass die in der Türkei erfolgreich integriert werden, Türkisch lernen in den Schulen, dass da keine riesige verlorene Generation entsteht, dass diese Integration funktioniert und dass sich diese Leute nicht in Schlauchbooten auf den Weg zu den griechischen Inseln machen. Das ist ein europäisches Interesse. Man kann sagen, es ist moralisch, man hilft einem Land, wo viele Flüchtlinge sind, aber es ist auch einfach die Erfüllung aller rhetorischen Forderungen nach Fluchtursachenbekämpfung. Und es ist atemberaubend kurzsichtig, dass die Europäische Union in den Diskussionen über ihr neues Budget nicht klargemacht hat, dass man natürlich Nachbarländern, die an die EU grenzen, nach den Erfahrungen von 2015 umso mehr weiterhelfen will, wenn die sich auch die vereinbarten Abkommen halten.
Das heißt, wir brauchen einen neuen Deal mit der Türkei.
An der griechischen Meeresgrenze mit der Türkei gibt es 3 Möglichkeiten. Man kann alle reinlassen. Das hat keine griechische Regierung gewollt, auch die Vorgängerregierung nicht und keine europäische Regierung will das. Man kann zu illegalen, lebensgefährlichen Methoden greifen, indem man Schlauchboote, die da kommen, versucht abzudrängen. Das wäre das Ende jeglichen europäischen Respekts für internationales Recht und europäisches Recht. Man darf in griechischen Gewässern Menschen, die in diesen kleinen Booten sind, nicht einfach gefährden und abdrängen. Oder man macht ein Abkommen mit der Türkei. Diese 3 Möglichkeiten gab es 2015, diese 3 Möglichkeiten gibt es heute und kluge Politiker wissen das.
Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative, vielen Dank. Als Reaktion auf Erdogans Vorgehen nimmt Griechenland in den nächsten Wochen keine Asylanträge entgegen. So kann das Land viel härter vorgehen gegen die Menschen. Momentan spielt sich der Konflikt zwischen der Türkei und der EU ja an der türkisch-griechischen Landgrenze ab, dort, wo die Türkei bisher niemanden durchgelassen hat. Unabhängig davon hat sich in den letzten Monaten die Situation auf den griechischen Inseln sehr zugespitzt. Dort, wo die Menschen die kurze Distanz von der Türkei in die EU mit Booten überwinden. Auf Lesbos, wo das große Lager Moria komplett überfüllt ist und über 20.000 Menschen unter unwürdigen Bedingungen hausen, wehren sich die Einheimischen gegen den Bau eines neuen Lagers. Thomas Bormann über die Situation in Moria.
Hohe Wellen schlagen gegen die Mole im Hafen von Mytilini, dem Hauptort der Insel Lesbos. Der Wind frischt auf. Bei dem Wetter wird kein Schlauchboot von der türkischen Küste ablegen können und hierher kommen. Es würde sofort kentern. Im Hafen von Mytilini ist am Vormittag das Fährschiff Nissos Samos eingelaufen. Es soll heute Abend angeblich mehrere hundert Flüchtlinge aus dem Lager Moria aufs Festland bringen.
Police say we can go tonight with my Ausweis.
Die Polizei sagt, mit meinem Ausweis können wir heute auf diese Fähre, sagt Hamid Ahmadi, ein Familienvater aus Afghanistan. Ausweis, mit diesem deutschsprachigen Wort bezeichnen Migranten und Offizielle auf den griechischen Inseln die Registrierungskarten für die Flüchtlinge. Hamid Ahmadi wartet hier jetzt schon auf die Abfahrt heute Abend mit Frau und Kindern.
Narhan.
Seine kleine Tochter sagt stolz ihren Namen, Narhan. Und wie alt bist du? 4,5 heißt das auf Deutsch. 7 Monate davon hat Narhan im Lager Moria ausgeharrt, mit ihrem kleinen Bruder und den Eltern in einem Zelt den ganzen Winter über. In Afghanistan, so sagt der Vater, waren wir alle bedroht. Die Familie sehnt sich nach einem normalen Leben. Die Fähre nach Athen heute Abend soll nur die erste Etappe sein. Wo möchte Hamid Ahmadi seinen Traum von einem normalen Leben umsetzen?
Germany,
Deutschland. Deutschland ist gut, sehr gut, sagt er. Was wollen Sie in Deutschland machen? In Sicherheit leben, arbeiten, sagt er. Meine Kinder, meine Frau sollen es gut haben.
Good for my baby, good for my wife.
Am Zaun hinter ihnen beginnt das Hafengelände. Gut 10 Meter hinter dem Zaun drängen sich viele Dutzend weitere Flüchtlinge innerhalb einer zusätzlichen Absperrung. Es sind die Flüchtlinge, die in den vergangenen 2 Tagen mit Schlauchbooten Lesbos erreicht haben. Über den Absperrgittern hängen Strümpfe, Hosen und Kinderjacken zum Trocknen. Sie waren bei der Überfahrt im Schlauchboot nass geworden. Über die Zäune hinweg rufen sich die beiden Flüchtlingsgruppen einiges zu. Die draußen sind, fragen, wie habt ihr es hierher geschafft? Wo bringen die euch hin? Die innerhalb der Absperrgitter stehen, antworten, wissen wir nicht. Vielleicht auch ins Camp Moria? Wie ist es dort?
I will not say it again.
Plötzlich marschiert ein Polizist den Zaun entlang. Ich werde es nicht nochmal sagen. Ich habe gesagt, zurück.
Okay, last time, back.
Verstanden, zum letzten Mal, zurück. Die frisch angekommenen Flüchtlinge sollen, so berichten griechische Medien, wie Gefangene behandelt werden. Sie sollen wohl heute Abend auch auf die Fähre zum Festland nach Athen gebracht werden, streng getrennt von den anderen Flüchtlingen aus dem Lager Moria und dann in ein geschlossenes Lager gesperrt werden. Wie lange? Niemand weiß es. Einen Asylantrag können die neuen Flüchtlinge erst einmal nicht stellen. Griechenland nimmt für 1 Monat keinen Asylantrag mehr an. Hamid Ahmadi wartet lieber etwas abseits des Zauns, jetzt bloß nicht mit einem Polizisten streiten. Er hält seinen Ausweis bereit und hofft, dass er mit seiner Familie heute Abend tatsächlich aufs Festland gebracht wird. War nett, Sie kennenzulernen, sagt er zum Abschied. Danke und auf Wiedersehen.
Nice to meet you. Thank you. Goodbye. Goodbye.
Die griechischen Sorgen sind unsere Sorgen, hat Ursula von der Leyen heute gesagt bei ihrem Besuch an der griechischen Grenze zur Türkei. Gastfreundschaft, Barmherzigkeit, das sind zeitlose Themen der Menschheit und man findet sie auch in antiken Sagen. Wir sind bei Philemon und Baucis fündig geworden.
Einst kam Vater Zeus mit seinem Sohne Hermes. In menschlicher Gestalt wollten sie die Gastlichkeit der Menschen versuchen. Darum klopften sie an 1000 Türen, um ein Obdach für die Nacht bittend. Aber hart und selbstsüchtig war der Sinn der Bewohner, so dass die Himmlischen nirgends Einlass fanden. Siehe, da stand ein Hüttchen am Ende des Dorfes, niedrig und klein nur, mit Stroh und Sumpfrohr gedeckt. Aber im ärmlichen Hause wohnte ein glückliches Paar, der biedere Philemon und Baucis, sein gleichaltriges Weib. Als nun die hohen Gestalten der beiden Götter diesem ärmlichen Dache sich nahten und die niedere Pforte mit gebücktem Haupte durchschritten, kam ihnen das wackere Paar mit herzlichem Gruße entgegen. Der Greis stellte die Sessel zurecht, die Baucis mit grobem Gewebe bedeckte, und bat die Gäste, sich auszuruhen.
Mehr von den beiden später. Bist du nicht willig? Erdogan und die Kunst der Erpressung, HR2 Kultur der Tag. Zurück zur Politik Erdogans. Wir haben gehört, er braucht mehr Geld für die Versorgung der Flüchtlinge in seinem Land und er versucht, Unterstützung für seine militärische Offensive in Syrien zu gewinnen. In Nordsyrien kämpft er gegen die Kurden, die bis zum Abzug der USA zusammen mit den Amerikanern gegen die Islamisten gekämpft haben. Erdogan unterstützt die Rebellen, die gegen das von Russland unterstützte Assad-Regime kämpfen. Erdogan plant in der Region in großem Stil außerdem syrische Flüchtlinge anzusiedeln. Björn Blaschke, unser Korrespondent für die Region, kann uns in der doch leicht undurchsichtigen Gemengelage zu etwas mehr Durchblick verhelfen. Herr Blaschke, eines ist ja jetzt sicher, Erdogans Militäreinsatz hat dazu beigetragen, dass die Menschen aus der Region um Idlib wieder fliehen. Da drängen Tausende in Richtung Türkei, aber die Grenze da ist dicht. Warum hat Erdogan diese Front überhaupt aufgemacht?
Naja, es gibt jetzt schon seit längerem Auseinandersetzungen zwischen einerseits den syrischen Streitkräften und Aufständischen in der Provinz Idlib. Und im Zuge dessen, muss man sagen, hat es 2018 eine Übereinkunft gegeben zwischen einerseits der Türkei und andererseits Russland. Russland ist der große Beschützer von Präsident Bashar al-Assad in Damaskus, nämlich dass Idlib eine sogenannte Deeskalationszone werden soll, also eine Zone, in der nicht gekämpft werden soll, wo eine Feuerpause herrschen soll. Diese Feuerpause wurde aber nun eben in den vergangenen Wochen immer wieder, insbesondere muss man da sagen, von der syrischen Staatsseite verletzt. Es hat seit Anfang des Jahres immer wieder Auseinandersetzungen gegeben und vor kurzem nun hat es einen Angriff gegeben, bei dem 34 türkische Soldaten umgekommen sind. Immer wieder hat es vorher geheißen von Seiten von Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, dass man das nicht hinnehmen werde, dass man zurückschlagen werde. Zwei Ultimaten waren verstrichen, aber nach dem Tod dieser 34 türkischen Soldaten hat er zurückgeschlagen. Und das ist sozusagen der große Schlagabtausch, der jetzt nochmal dazu geführt hat, dass weitere Flüchtlinge in Richtung türkischer Grenze gedrängt sind. Insgesamt sind da mittlerweile fast 1 Million Menschen, die eigentlich, glaube ich, wenn sie könnten, ganz gerne in die Türkei fliehen würden.
Teilweise machen Russland und die Türkei gemeinsame Sache in Syrien. Teilweise kämpfen sie gegeneinander. Wie kann man das verstehen?
Naja, also sie arbeiten sozusagen zusammen in der Zone, die sich die Türkei erbeten hatte, in dem Kurdengebiet zwischen Tel Abyad und Ras el Ain. Und das ist ungefähr ein Streifen von 110 Kilometer Länge entlang der Grenze auf syrischem Territorium zur Türkei hin, im Durchschnitt ungefähr 30 Kilometer tief. Das ist eine Zone, die sich Erdogan erbeten hatte, weil er immer von dort, so sagt er zumindest, von Kurden eine Gefahr ausgehen sah. Kurden, die eben gegen die türkische Führung, so Erdogans Argument, kämpften. Das lassen wir mal dahingestellt. Das ist nicht ganz richtig. Sie haben seit Jahren eigentlich nicht mehr gegen ihn gekämpft. Aber Erdogan hat immer gesagt, von den Kurden, die aus dem Umfeld der auch in Deutschland verbotenen PKK stammen, habe es eine gewisse Gefahr gegeben in Richtung Türkei. Da hat man sich jetzt zwischen Russland und der Türkei darauf geeinigt, dass man Patrouillen durchführt. Auf der einen Seite dieser Sicherheitszone sind die Türken und auf der anderen Seite sind die Russen. Da ist sozusagen eine taktische Allianz entstanden. Man arbeitet nicht unbedingt direkt zusammen, aber man ist permanent irgendwie in Berührung. Auf der anderen Seite, in Idlib, ist es aber so, dass eben, so heißt es immer wieder aus syrisch-oppositioneller Sicht, aber auch von Türken, dass Russland durchaus mit dem syrischen Militär zusammenarbeitet, wenn es eben zu Angriffen kommt auf einerseits Aufständische, die in Idlib sind, aber andererseits eben auch türkische Posten. Türkische Posten, es gibt 12 in dieser sogenannten Deeskalationszone seit 2018, aber eben türkische Posten, die auch schon mal unter Feuer geraten sind.
Aber das Ziel, Flüchtlinge dort anzusiedeln, das dürfte doch in weite Ferne gerückt sein.
Naja, also es ist wohl nicht dazu bisher gekommen, wie wir gehört hatten, dass in das Kurdengebiet wiederum im großen Stile syrische Flüchtlinge untergekommen wären. Recep Tayyip Erdogan hat mehrfach angekündigt, dass er eigentlich ganz gerne eine Schutzzone entlang der gesamten türkisch-syrischen Grenze hätte. Also mehr als 500 Kilometer sind das. Und ich kann mir vorstellen, dass man eigentlich darauf drängt, dass eben auch in dem Verlauf, der an der Grenze von Idlib sozusagen zur Türkei geht, dass man auch dort eine solche Schutzzone haben möchte. Aber bisher ist die noch nicht erörtert worden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf einen Kompromiss zwischen Russland und der Türkei hinausläuft, dass eben auch dort ein Teil, zumindest eine Ausweitung der Schutzzone erwirkt werden könnte. Und dann, das ist immer Erdogans Plan gewesen, könnte es sein, dass da eben Syrer, die jetzt in der Türkei als Flüchtlinge sind, auch tatsächlich angesiedelt werden. Das ist sozusagen ein Plan, den er hat, aber ob der tatsächlich zu realisieren ist, weiß ich nicht.
Da braucht man wohl einen langen Atem. Vielen Dank, Björn Blaschke. Erdogan und Putin, zeitweise können sie ganz gut miteinander, zeitweise dann wieder nicht. Und der Konflikt in Syrien hat dieser Freundschaft, wenn man es denn so nennen will, einen ordentlichen Knick verpasst. Immerhin, am Donnerstag wollen sich die beiden treffen, um über das weitere Vorgehen in Syrien zu beraten. Daniel Gerlach ist Orientalist und Chefredakteur des Magazins Zenit. Schönen guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend.
Wir haben es gerade gehört, es gibt unterschiedliche Interessen, was die Zukunft Syriens betrifft, und man kann nur hoffen, dass wenigstens die handelnden Personen dort einen Plan über den jeweiligen Tag hinaus haben. Die Lage wird eigentlich immer unübersichtlicher. Was glauben Sie denn, welche Strategie verfolgen Erdogan und Putin?
Na, das hat Herr Blaschke ja schon zum Teil ganz gut erklärt und sehr umfassend erklärt. Ich weiß gar nicht, was ich da noch hinzufügen soll. Die Strategie der Türken ist natürlich, dass sie auf der einen Seite verhindern wollen, die Entstehung eines kurdischen Staates oder eines kurdischen Präzedenzfalls eines Staates auf syrischem Territorium, von dem dann eventuell Angriffe oder Bedrohungen für die Türkei ausgehen könnten. Und auf der anderen Seite möchte er halt in Syrien irgendwie im Spiel bleiben und die Kontrolle haben. Und in der Provinz Idlib ist er da in eine Lage geraten, die er sich vielleicht so nicht vorgestellt hat. Es wird immer sehr viel darüber gesprochen, dass Erdogan und Putin die Sache unter sich ausmachen und dass die langfristige Strategien verfolgen. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher.
Deswegen habe ich gefragt. Ja. Putin trifft sich mit Erdogan, aber Merkel und Macron sollen nicht mit dabei sein, obwohl das ursprünglich so gedacht war. Putin hat das abgelehnt. Wie erklären Sie sich das?
Na, das hat Herr Erdogan damals so gesagt, dass er das in diesem Viererformat sich vorstellt. Da wussten die Franzosen und die Deutschen anscheinend noch gar nichts davon, als er das schon angekündigt hatte, haben aber auch gesagt, sie wären grundsätzlich nicht dagegen. Nein, es hat so ein Istanbul-Format nach dem ersten Ort, wo man sich getroffen hat, schon mal gegeben. Da waren eben diese vier Regierungschefs dabei. Da waren auch Vertreter der Geheimdienste und andere Sicherheitsexperten mit dabei. Und das hat wohl damals einigermaßen funktioniert. Man hat sich da ganz gut verstanden und hat eben auf der Arbeitsebene auch Vereinbarungen getroffen. Ich denke, Herr Putin wollte das aus zwei Gründen nicht. Erstens, weil er in der Situation in Idlib die Deutschen und die Franzosen auf jeden Fall nicht auf seiner Seite weiß. Mhm. Und warum sollte er dann einem Vierertreffen zustimmen, wenn er weiß, dass er dann gegen drei reden muss? Außerdem möchte er gerne natürlich, dass die Europäer irgendwo eine Rolle spielen, aber er hält es nicht für sinnvoll, dass sie in diesen militärischen und strategischen Belangen mitreden. Und deswegen möchte er das eben bilateral mit Erdogan aushandeln. Und das hat ja bisher auch ganz gut in seinem Interesse funktioniert. Ich möchte nochmal zu der Frage der Strategie zurückkommen. Natürlich hat Russland die langfristige Strategie, dass es das syrische Regime stabilisieren möchte und will, dass die syrischen Streitkräfte auch die Provinz Idlib erobern. Aber Russland hat überhaupt keine Strategie, was danach passieren soll. Man weiß in Moskau ziemlich genau, das weiß man im Verteidigungsministerium, im Außenministerium und im Kreml, dass wenn das syrische Regime tatsächlich diese Provinz Idlib erobern sollte, gegen den massiven Widerstand all dieser bewaffneten, aufständischen, hochmotivierten aufständischen Kräfte, dann hätte das zur Folge, dass das syrische Regime so viel Energie und so viele Streitkräfte darauf verwenden muss, um diese Region zu kontrollieren, dass es dann an anderen Ecken, wie es ja zum Teil jetzt schon passiert, wieder aufflammen wird. Das heißt, das würde tatsächlich selbst das syrische Regime in der derzeitigen Situation mit seinem riesigen Gewalt- und Sicherheitsapparat völlig überlasten. Und die Russen haben, mir hat mal ein sehr, sehr hochrangiger, vor einiger Zeit russischer Politikexperte, der sehr nah dem Kreml auch steht, gesagt, unser Einsatz in Syrien war ein hervorragendes Start-up. Aber wie jedes Start-up muss man das ja irgendwie mal verkaufen. Und wir haben keine Exit-Strategie. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie wir da rauskommen. Und das halte ich für sehr glaubwürdig. Da wird jeden Tag neu improvisiert und sich überlegt, wie können wir heute auf die Situation reagieren. Und im Nachhinein tut man dann so, als hätte man eine große Strategie und wäre der Einzige, der eine Strategie hat und der andere nicht.
Mhm. Ein Europa, das sich einig ist, das ist möglicherweise eine Bedrohung für Russland. Das haben Sie auch eben schon so ein bisschen angedeutet, weil Macron und Merkel da jetzt auch nicht dabei sind bei dem Treffen. Das könnte eben aus russischer Sicht doch so gesehen werden, dass das eine Art Bedrohung ist, dass Erdogan nun dieses Flüchtlingsabkommen mit der EU aufgekündigt hat. Liegt das im Interesse Putins?
Na, zunächst mal hat er es ja nicht wirklich aufgekündigt, sondern er hat eben neue Bedingungen gestellt und hat so ein bisschen die Folterwerkzeuge gezeigt.
Tatsachen geschaffen,
ja. Das heißt aber ja nicht, dass das sich morgen wieder ändern kann. Wir müssen da auch zwei Dinge unterscheiden. Erstmal, Erdogan beherrscht, wie Sie das ja in Ihrem Titel schon formulieren, natürlich die Kunst der Erpressung, weil er das als ein völlig legitimes Mittel der internationalen Politik betrachtet. Ganz klassische Machtpolitik, ich übe Druck aus. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man in der Türkei, unabhängig davon, ob Erdogan noch nicht, kein Verständnis dafür hat, dass in der Türkei Millionen von syrischen Flüchtlingen leben. Zum Teil ist das eine Situation, die die Türkei mit befördert und mit verschuldet hat, aber eben auch nur zum Teil. Und auf der anderen Seite die Europäer wegen ein paar tausend Menschen, die dort die Grenze überqueren wollen, notleidend sind, völlig durchdrehen. Und das ist eine Situation, da findet man in der Türkei auch kein Verständnis dafür, unabhängig davon, ob die Menschen für Erdogan sind oder nicht. Putin kommt das natürlich entgegen, denn jede Destabilisierung eines einheitlichen europäischen Projekts, das unter Umständen noch mit den Amerikanern gemeinsam passiert, jede Destabilisierung eines solchen Projektes ist natürlich in seinem Interesse, weil er nicht möchte, dass sich in seiner westlichen Nachbarschaft irgendwelche Blöcke bilden, die eventuell dann Russland herausfordern könnten und vor allem die Russland unter Druck setzen können und gemeinsam Sanktionen beschließen und versuchen, auf russische Politik einzuwirken. Und je weiter die gespalten sind, die europäischen Mächte, desto wahrscheinlicher wird es, dass irgendwann auch Sanktionen gegen russische Politiker und Geschäftsleute wieder aufgehoben werden, weil man Russland ja offensichtlich in Syrien und in Libyen braucht.
Sie sind ja Orientalist. Viele politische Eskalationen zwischen Völkern beruhen auf Missverständnissen, auf Unkenntnis der speziellen kulturellen Sichtweisen. Sie haben es gerade schon angedeutet. Erpressung ist für Erdogan eigentlich eine ganz normale Angelegenheit. Wie kann man denn da für beide Seiten gesichtswahrend rauskommen?
Das ist genau das entscheidende Stichwort, denn außenpolitische Probleme sind eine Sache, aber Erdogan hat vor allem mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen. Der sitzt nicht so fest im Sattel, wie alle behaupten hier, und er ist auch kein Autokraten, kein Diktator, sondern ein populistischer Herrscher, der versucht, alles auf sich zuzuschneiden. Aber er steht unter gewaltigem innenpolitischen Druck, und deswegen ist es für ihn im Zweifel wichtiger, dass er mit außenpolitischen spektakulären Aktionen und Machtpolitik, wo er andere auch mal unter Druck setzt, sich nach innen behaupten kann. Und das in diese Richtung muss man denken, wenn man mit solchen Figuren zu tun hat. Das gilt übrigens auch für Putin. Und insofern versucht man ihnen immer, außenpolitische Kompromisse anzubieten, die ihnen irgendwie nach innen das Gesicht wahren können. Und da gibt es durchaus einige Möglichkeiten, auch diesen sogenannten Flüchtlingsdeal, was auch immer man davon moralisch hält, eben auch fortzusetzen und entsprechend auszustatten. Denn ich habe schon den Eindruck, dass die europäischen politischen Eliten und auch diejenigen, die in den Ministerien die Arbeit tun, große Hoffnungen darauf setzen, dass die Türkei diese Sache irgendwie in den Griff bekommt und die Sache sich nicht zu Ungunsten der Europäer dann verschlimmert.
Aber Hilfe brauchen sie. Vielen Dank, Daniel Gerlach. Zurück zur antiken Sage von Philemon und Baucis, die sich mächtig ins Zeug legen für ihre Gäste. Fremde, von denen sie nichts wissen, weder wo sie herkommen, noch wer sie sind.
Das Mütterchen eilte geschäftig zum Herde, stöberte in der lauen Asche nach einem glimmenden Funken, häufte trockenes Holz und Reisig und blies aus dem Qualm mit schwachem Atem die Flamme an. Unterdessen hatte Philemon Kohl aus dem wohlbewässerten Gärtchen geholt, den die Alte eifrig entblätterte, hob mit der zweizinkigen Gabel einen geräucherten Schweinsrücken von der rußigen Decke des Gemaches. Lange hatten sie ihn zu festlicher Gelegenheit aufgespart und schnitt ein mäßiges Stück von der Schulter, um es ins siedende Wasser zu werfen. Freundlich lächelnd nahmen die Götter das liebreich Gebotene an, und Philemon brachte Teppiche geschleppt, die sonst nur an festlichen Tagen hervorgeholt wurden. Ach, sie waren alt und schlecht, und dennoch legten die göttlichen Gäste sich gern darauf, um nun das fertige Mahl zu genießen. Die schönste Würze des Mahles aber waren die guten, freundlichen Gesichter der wackeren Alten, aus denen Freigebigkeit und treuherziger Sinn sprachen.
Angela Merkel hat Erdogan weitere Hilfen zugesagt. Sie will den Gesprächsfaden keinesfalls abbrechen lassen. Sie weiß, wie viel am Flüchtlingsdeal mit der Türkei hängt. Sie dürfte die Vorwürfe, die ihr seit 2015 gemacht werden, deutlich im Ohr haben. An der grundsätzlichen Lage hat sich nichts Entscheidendes verändert. Es gibt viele Flüchtlinge und es gibt viele Menschen, die auch unabhängig von Kriegen in ihren Heimatländern gerne in Deutschland leben möchten. Wenn die Türkei den Flüchtlingsdeal aufkündigt, dann ist das ein Megaproblem für Berlin. Was dort heute zu hören war, fasst uns Uli Haug zusammen.
Die Botschaft ist klar und wurde bereits mehrfach wiederholt. Die Union setzt an der türkisch-griechischen Grenze auf Abschottung. Eine Situation wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen. An dieses Versprechen fühle man sich gebunden, erklärt Fraktionsvize Frei. Funktioniere der Schutz der EU-Außengrenze nicht, könnten deutsche Grenzen geschlossen werden.
Dann kann das nur bedeuten, dass wir die deutsche Grenze engmaschig kontrollieren müssen und dort auch zu Zurückweisungen kommen müssten. Das ist etwas, was wir nicht wollen.
12 Tage vor den bayerischen Kommunalwahlen geht bei der Union offenbar auch die Sorge um, die AfD könne von einer größeren Flüchtlingsbewegung profitieren. Deren Fraktionschef Gauland hält nicht viel vom Schutz der EU-Außengrenzen, will lieber den deutschen Grenzschutz verstärken, anstatt sich auf den EU-Türkei-Pakt zu verlassen.
Die eigenen Grenzen schützen und sich nicht auf Herrn Erdogan verlassen.
CDU, CSU, aber auch die FDP wollen die Flüchtlinge in der Türkei oder in Griechenland halten. Sie versprechen im Gegenzug finanzielle und personelle Hilfen für den griechischen Grenzschutz, aber auch für die Flüchtlingshelfer vor Ort. Entscheidungen sollen nach Ansicht von FDP-Fraktionschef Lindner auf einem Sondergipfel der EU fallen.
Es muss jetzt eine klare, abgestimmte europäische Position geben. Europa muss mit einer Stimme zu Herrn Erdogan sprechen. Und Europa muss Verantwortung im Gespräch mit Russland und der Türkei übernehmen, um die Situation in Syrien zu befrieden, mindestens zu stabilisieren, um menschliches Leid zu verhindern.
Bei SPD-Fraktionschef Mützenich hören sich die Forderungen nicht wesentlich anders an. Auch er will eine Eskalation des Krieges verhindern und fordert mehr EU-Gelder für Griechenland. Wohl wissend, dass Hilfen für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln teilweise gar nicht angekommen sind.
Auf der anderen Seite habe ich mit Schrecken zur Kenntnis genommen, dass die 44 LKWs, die im Dezember von Seiten der Europäischen Union nach Griechenland gefahren sind, die dann auf die Insel sollten, um auch zu helfen, auf der einen Seite mit humanitärer Hilfe, aber auf der anderen Seite auch bei der Bewältigung der Situation der Flüchtlinge immer noch im Hafen von Athen stehen.
Zumindest 5.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge würden die Grünen aufnehmen. Kinder, unbegleitete Minderjährige, Frauen und Kranke. Fraktionschefin Göring-Eckardt fordert eine Allianz der Willigen. Viele Kommunen und 4 Bundesländer hätten sich zur Aufnahme bereit erklärt.
Wenn man sich die Situation auf den griechischen Inseln anschaut, dann weiß man, wir müssen hier sehr, sehr schnell handeln und von dort Menschen aufnehmen.
Ähnlich und sogar noch weitergehend argumentiert die Linke im Bundestag. Die Grenze müsse für die auf türkischer Seite ausharrenden Migranten geöffnet werden, forderte Fraktionschefin Mohamed Ali. Morgen wird der innenpolitische Streit um die Flüchtlinge im Bundestag fortgesetzt.
Bist du nicht willig, Erdogan und die Kunst der Erpressung, HR2 Kultur, der Tag. Ob man es Erpressung nennt oder nicht, was Erdogan macht, Tatsache ist, die EU hat keine einheitliche Haltung in der Flüchtlingspolitik. Das macht die Gemeinschaft sehr verletzlich. Das zeigt sich schon lange, wird nun aber nochmal akut mit der Möglichkeit, dass die Türkei Flüchtlinge und Migranten nicht nur weiterziehen lässt, sondern sie aktiv dazu auffordert, Richtung EU zu drängen. Professor Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Professorin am Departement Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität in Krems. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Gero, die EU hat sich in diese Krise ein Stück weit selbst hineinmanövriert, haben wir gehört, hat sich zurückgehalten mit Hilfszusagen für die Türkei, obwohl klar ist, dass die Türkei sehr viel getan hat für die Flüchtlinge aus Syrien und auf Unterstützung angewiesen ist. Jetzt fällt der EU diese Untätigkeit auf die Füße. Der griechische Regierungschef Mitsotakis hat heute selbstkritisch gesagt, die EU habe die Zeit nicht weise genutzt. Wie gut ist die EU denn im Krisenmodus?
Naja, also erstmal muss man das nochmal immer deutlicher sagen, dass genau das eben der Tatbestand ist. Die EU hat die Zeit nicht genutzt, wie sie überhaupt in anderen Politikfeldern, sagen wir mal der Eurokrise, Bankenunion, auch die Zeit nicht genutzt hat. Ja, also das ist tatsächlich das große Problem der Europäischen Union, dass sie im Krisenmodus gerade nicht funktioniert, dass sie keinen Souverän hat, der sagt, wir entscheiden das jetzt, es wird sofort etwas passieren. Es gibt ja auch sozusagen im demokratischen System der Europäischen Union genau diese Entscheidungskompetenz, also diese Souveränität eigentlich nicht. Und genau das ist das Problem. Wir sehen es jetzt in Griechenland, wir sehen es aber eben auch in anderen Politikfeldern.
Angela Merkel wird ja große diplomatische Kompetenz zugeschrieben. Sie hat auch Verständnis für Erdogan gezeigt. Wie viel kann sie möglicherweise ausrichten, vielleicht sogar zusammen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen?
Das wollte ich gerade sagen. Wir sind ja jetzt nun erstmal in der Situation, dass wir in der zweiten Jahreshälfte auch eine deutsche Ratspräsidentschaft haben. Wir haben eine deutsche Kommissionspräsidentin, seit Walter Hallstein die erste. Das heißt, wir sind eigentlich als Land Deutschland in einer sehr starken Position, jetzt eben auch die politischen Geschehnisse in Europa bestimmen zu können. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das auch tun. Sehe das allerdings nicht. Was ich vor allen Dingen nicht sehe, ist, dass Frau von der Leyen, die ja von der CDU eine Kandidatin eigentlich ist, ja eine Rückkopplung hat mit dem, wie sich die CDU zu dieser Flüchtlingskrise äußert. Und da liegt tatsächlich ein großes Glaubwürdigkeitsproblem, dass wir auf der einen Seite eben die Kommissionspräsidentin, also dass die CDU praktisch die Kommissionspräsidentin stellt, aber gerade die CDU natürlich gerade, wir haben es in ihren Beiträgen gehört, doch ziemliche Abwehrreaktionen hat an dieser Frage. Und da würde ich auch den Begriff Erpressung gerne nochmal thematisieren. Wo Erpressung ist, muss es jemanden geben, der erpressbar ist. Und wenn wir das so framen, dann ist halt die Frage, warum ist denn die Europäische Union erpressbar. Dafür sind die Gründe schnell aufgezählt. Das hat Herr Gerlach eben in ihrem Beitrag auch schon sehr schön einfach dargelegt. Erpressbar natürlich, weil wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen können mit dem, was in Syrien passiert ist seit 10 Jahren, auch mit Blick auf Waffenlieferungen, Unterstützung und so weiter von Bürgerkriegsparteien, die völlig entglitten sind. Aber auf der anderen Seite eben, dass wir uns seit mindestens 3 Jahren auf Lesbos die Griechen mit den Flüchtlingen alleine gelassen haben. Wir wissen seit Jahr und Tag, dass auf einer Insel ein Flüchtlingslager, das für 8.000 Leute gebaut war, mit 42.000 Menschen überfüllt war. Und es wurde nicht nur nichts getan, sondern es wurde mutwillig hingenommen, dass diese Überfüllung stattfindet, weil eine abschreckende Wirkung davon ausgehen sollte. Und das ist natürlich unerträglich, wenn wir auf der anderen Seite immer wieder diese Weihrauchreden hören, dass die Europäische Union ihre Werte verteidigen möchte.
Das ist schön gesagt, die Weihrauchreden. Erpressbar sind wir aber auch, weil wir eben in den einzelnen Mitgliedsländern der EU so unterschiedliche Positionen haben. Also es ist ja nicht nur in Deutschland die Problematik. Die rechten Kräfte gewinnen in allen möglichen Ländern immer mehr Wähler. Welchen Handlungsspielraum sehen Sie denn für die EU?
Naja, also das Erste wäre, dass wir wirklich eine nüchterne Debatte haben, und darüber bin ich auch Herrn Gerlach nochmal dankbar, als er das dargestellt hat, sozusagen wie sehr die Türkei, wie viel sie geschultert hat, wie 1 Million Flüchtlinge, wie viel auch zum Beispiel der Libanon geschultert hat mit 4 Millionen Flüchtlinge aus der Region für einen Krieg, der ja im Grunde, wo der Westen auch seine Finger im Spiel hat. Ich möchte das nur nochmal deutlich machen. Wir hatten ja dieses 2015, wo jetzt die CDU sagt, das darf nicht wieder passieren, aber mit Verlaub, es geht nicht um ein neues 2015. Die Balkanroute ist geschlossen, sie ist mit Stacheldraht abgeriegelt. Es geht überhaupt nicht darum, dass sich 2015 wiederholt. Und da ist schon das Framing, das eben auch zum Beispiel Kanzlerkandidat Friedrich Merz oder Unions, der jetzt die CDU führen will, dieses Framing ist im Grunde fahrlässig, ja, was die CDU ja jetzt eingespielt hat, 2015 wiederhole sich. Es geht ganz konkret darum, dass wir ein Lager in Lesbos haben mit 42.000 Flüchtlingen. Wir haben 13.000, die jetzt unmittelbar an dieser deutsch-türkischen Grenzzaun stehen. Das sind zusammengezählt sind das 50.000 Menschen auf eine europäische Bevölkerung von 500 Millionen. Ich habe mir das heute mal durchgerechnet. Das sind 6 Stellen hinter dem Komma, ja? 0,0000002. Darum geht es, die zu versorgen, vor allen Dingen die Kinder, wie jetzt die Grünen fordern. Ich glaube, wenn die EU nicht wirklich, es gibt jetzt ein neues Buch, ja, von Jan Ziegler, Die Schande Europas, also wenn Europa diese Schande nicht auf sich nehmen will, dieser reiche Kontinent, dann sollten wir einfach sagen, das machen wir jetzt. Und da hat der Herr Gerlach recht zu sagen, die Europäische Union friert jetzt aus für ein paar tausend Menschen an ihrer Grenze, wo die Last längst andere getragen haben. Und das müssen wir, glaube ich, in den Diskurs bringen. Und dann wäre schon vieles gewonnen.
Schluss mit Weihrauchreden, sagt Ulrike Gero, Gründerin des European Democracy Lab in Berlin. Vielen Dank. Wer Gutes tut, wird belohnt werden. So steht es nicht nur in der Bibel. Auch in der Sage Philemon und Baucis sind die Götter nur denen gnädig, die selbst gnädig waren.
Während nun alle an Speise und Trank sich labten, bemerkte Philemon, dass der Milchkrug trotz der immer von neuem gefüllten Becher sich nicht leeren wollte. Da erkannte er mit Staunen und Furcht, wen er beherbergte. Ängstlich flehte er samt seiner greisen Genossin mit emporgehobenen Armen und demütig gesenkten Augen, dass sie gnädig auf das dürftige Mahl schauten und ob der schlechten Bewirtung nicht zürnten. Die Gäste wehrten dem Eifer der beiden Alten und sprachen mild lächelnden Mundes also: Wir sind Götter. Der Menschen Gastlichkeit zu erforschen, stiegen wir wieder zur Erde. Eure Nachbarn fanden wir ruchlos, und sie sollen der Strafe nicht entrinnen. Ihr aber verlasst dieses Haus und folget uns hinauf auf die Höhe des Berges, damit ihr nicht unschuldig mit den Schuldigen leidet. Die beiden gehorchten. Doch einen Pfeilschuss waren sie vom höchsten Gipfel entfernt, da wandten sie ängstlich den Blick und sahen die ganze Flur in einen wogenden See verwandelt. Nur einzig ihr Häuschen war von allen Gebäuden noch übrig.
Bist du nicht willig, Erdogan und die Kunst der Erpressung. Bisher haben wir uns dem kunstvollen Aspekt der Erpressung noch gar nicht gewidmet. Das holen wir jetzt nach mit dem richtigen Riecher. Ein bisschen Erpressung, das kennen wir alle aus dem Alltag. Wenn man jemanden zu etwas überreden möchte, dann lockt man schon mal mit einem eigentlich unmoralischen Angebot, einem, das der andere oder die andere kaum ablehnen kann. Oder man droht mit Strafen. Das kommt in der Erziehung öfter mal vor. Für die kunstvolleren Varianten gehen wir in der Geschichte weit zurück mit Thorsten Schweinhardt.
Erpressung ist vielleicht nicht das älteste Gewerbe der Welt, aber die Menschen haben sich schon sehr früh damit beschäftigt, ihre Mitmenschen zum eigenen Vorteil unter Druck zu setzen, anzuschwärzen und zu denunzieren. Die ersten professionellen Erpresser waren wahrscheinlich die Sykophanten im antiken Griechenland. Das waren Leute, die wohlhabenden Bürgern drohten, Verleumdungen über sie auszustreuen und ihnen so zu schaden. Es sei denn, sie erkauften sich bei den Sykophanten ihr Schweigen. Das Wort Sykophant bedeutet so viel wie Feigenanzeiger. Plutarch vermutet, dass es ursprünglich auf jemanden zurückgeht, der einen anderen wegen der verbotenen Ausfuhr von Feigenfrüchten verpetzte. Im alten Athen gab es noch keine Polizei. Jeder Bürger konnte ein Verbrechen zur Anklage bringen, egal ob er selbst davon betroffen war oder nicht. Kam es zu einer Verurteilung, musste die Strafe jedoch nicht wie heute an den Staat gezahlt werden, sondern an den Kläger. Das lieferte den Sykophanten ihre Arbeitsgrundlage. Sie zeigten möglichst viele Verbrechen an und kassierten entweder die Strafe oder ein Schweigegeld, damit sie die Anzeige zurückzogen. Dass man mit Erpressung so richtig reich werden kann, bewies gegen Ende der Römischen Republik Marcus Licinius Crassus, der Crassus, der später mit Caesar und Pompeius das sogenannte erste Triumvirat bildete. Doch schon lange vorher machte Crassus von sich reden, durch ein brandheißes Geschäftsmodell. In Rom gab es damals noch keine öffentliche Feuerwehr. Das wurde zunehmend gefährlich, denn Rom wuchs immer weiter und damit auch die Gefahr verheerender Brände. Crassus reagierte darauf, indem er sich eine eigene, 500 Mann starke Feuerwehrtruppe aufbaute. Doch für das Allgemeinwohl arbeitete diese Feuerwehr nur bedingt. Die Masche lief etwa so. Crassus guckte sich ein Haus in Rom aus und ließ es, möglichst unauffällig, in Brand stecken. Dem geschockten Hausbesitzer bot Crassus dann die Hilfe seiner Feuerwehr an. Gelöscht wurde aber erst, nachdem der Eigentümer sein Haus zuvor an Crassus verkauft hatte, zu einem Spottpreis. Durch diese feurigen Argumente wurde Crassus nicht geradezu Krösus, aber ein beträchtliches Vermögen brachte es ihm schon ein. Erfolgreiche Erpresser brauchen vor allem eines, den richtigen Riecher. Das traf auf niemanden so zu wie auf die Kaffeeriecher von Friedrich dem Großen. Seine preußischen Untertanen waren verrückt nach Kaffee. Trinken durfte den bitteren Muntermacher in Preußen auch jeder, aber rösten eben nicht. Darauf gab es ein staatliches Monopol. Außerdem waren importierte Kaffeebohnen mit einer Luxussteuer belegt, die zuletzt 150% vom Kaufpreis betrug. Das Geld sollte dadurch im Land bleiben und lieber der einheimischen Produktion von Malzkaffee zufließen. Um gegen die illegalen Röstereien vorzugehen, erfand der alte Fritz einen ganz neuen Beruf, die Kaffeeriecher. Das waren etwa 400 invalide Soldaten aus dem Siebenjährigen Krieg. Ihre Aufgabe? Herausfinden, wo jemand verbotenerweise Kaffee röstet. Und das taten sie tatsächlich durch Erschnüffeln. Immer dem markanten, nicht zu verbergenden Kaffeeduft hinterher. Die Kaffeeriecher durften ihre Nasen in alle privaten Wohnungen stecken. Im Volk waren sie verhasst. Unbeliebter waren nur noch die Perückenriecher. Denn auch zum Tragen einer Perücke brauchte es eine gültige Lizenz. Aber ob es nun um echte Kaffeebohnen oder um falsche Haare ging, Gelegenheiten zum Erpressen boten sich dabei genug.
Tja, die Welt ist schlecht und wir sind mittendrin. Und wer den richtigen Riecher hat, kann reich werden. Gehen wir am Ende dieser Sendung nochmal zurück zu den Anfängen des türkischen Eingreifens in Syrien. Es gab da schon längere Zeit immer mal wieder Scharmützel im Grenzgebiet und im vergangenen Oktober, wie wir alle wissen, eine Militäroffensive. Professor Stefan Thalmon ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Uni in Bonn. Guten Abend, Herr Thalmon.
Guten Abend.
Die Türkei mischt schon länger mit im Syrienkrieg, unterstützt die Rebellen, kämpft gegen die Kurden, die die Türkei angeblich angegriffen haben. Wie ist das aus Völkerrechtsperspektive zu bewerten?
Aus Völkerrechtsperspektive macht die Türkei geltend, dass sie sich in Syrien gegen einen Angriff der Kurden verteidigt. Sie nimmt damit das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta für sich in Anspruch. Das Problem, das hier aber besteht, ist, dass dieses Selbstverteidigungsrecht einen bewaffneten Angriff von einer gewissen Stärke und Intensität voraussetzt. Und dieser lag, nach allem, was wir wissen, im Oktober letzten Jahres nicht vor.
Das heißt, dieses Selbstverteidigungsrecht kommt nur dann zur Anwendung quasi, wenn es in einer gewissen Verhältnismäßigkeit steht.
Nicht nur das, sondern die Grundvoraussetzung ist, dass sie angegriffen werden. Und zwar bewaffnet angegriffen werden. Und zwar nicht nur einzelne Schüsse über die Grenze, sondern es muss ein Angriff von einem gewissen Ausmaß stattfinden, so wie Sie sich das vorstellen, dass ein Land ein anderes angreift.
Wenn man Flüchtlinge an die Grenze schickt und behauptet, diese Grenze sei offen, man weiß aber genau, auf der anderen Seite wird alles daran gesetzt, die Menschen eben nicht durchzulassen. Was sagt denn das Völkerrecht dazu?
Ja, dazu sagt das Völkerrecht leider relativ wenig. Das Völkerrecht überlässt es den Staaten erstmal innerhalb ihres Staatsgebietes alles zu tun, was sie möchten, es sei denn, sie haben sich irgendwie vertraglich oder anderweitig zu einer gewissen Handlung verpflichtet. Und die Türkei hat sich nun mal nicht verpflichtet, Menschen innerhalb der Türkei nicht Richtung Grenze reisen zu lassen. Es gibt zwar dieses berühmte sogenannte EU-Türkei-Abkommen von 2016 und dort steht auch drin, dass die Türkei es unternimmt, keine neuen Migrationsrouten in die EU zu eröffnen. Mhm. Es handelt sich aber bei diesem sogenannten Abkommen gar nicht um ein völkerrechtliches Abkommen, sondern das Ganze war damals eine EU-Türkei-Erklärung. Es handelt sich, wenn überhaupt, um eine politische Verpflichtung, aber keinen völkerrechtlichen Vertrag. Also von dem her haben wir hier keine rechtliche Grundlage, dass wir sagen können, die Türkei verletzt hier einen Vertrag, das Völkerrecht, in dem sie diese Menschen losschickt.
Mhm. Wäre das ein Vorteil gewesen, wenn man einen völkerrechtlich bindenden Vertrag abgeschlossen hätte? Ist das überhaupt irgendwie üblich?
Verträge werden die ganze Zeit zwischen Staaten geschlossen und man hätte auch dies in einem völkerrechtlichen Vertrag niederlegen können, wenn der politische Wille dazu da gewesen wäre. Das Problem ist nur, dass sowohl von Seiten der EU als auch wahrscheinlich von Seiten der Türkei kein Rechtsbindungswille vorlag. Man wollte sich gar nicht rechtlich binden, sondern hat das eher als eine politische Absprache angesehen.
Welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt, ein Land zu sanktionieren, das gegen das Völkerrecht verstößt?
Wenn man das Völkerrecht mit dem nationalen Recht vergleicht, dann muss man dem Völkerrecht durchaus eine gewisse Durchsetzungsschwäche attestieren. Anders als im nationalen Recht gibt es keine obligatorische Gerichtsbarkeit. Es gibt keinen Gerichtsvollzieher, keine Weltpolizei, die man losschicken kann, um völkerrechtliche Verpflichtungen dann auch durchzusetzen. In den meisten Fällen müssen die Staaten, wenn es zu einem Völkerrechtsbruch kommt oder ein solcher geltend gemacht wird, sich erstmal darauf einigen, überhaupt die Frage einem internationalen Gericht vorzulegen. Und das wird meistens natürlich der Staat, der den Völkerrechtsbruch eventuell begangen hat, nicht tun wollen.
Also die Durchsetzungsschwäche, wie Sie das genannt haben, die wird quasi mitgeliefert.
Ja, das ist ein Konstruktionsfehler des Völkerrechts. Das Völkerrecht datiert ja aus dem 17. Jahrhundert. Es basierte ursprünglich auf der Grundlage souveräner Staaten, die letztendlich alles tun konnten, was sie wollten, es sei denn, sie hätten sich zu irgendwelchen Einschränkungen freiwillig verpflichtet. Und so ist das heute noch. Das Völkerrecht besteht auf der Grundlage freiwilliger Selbstverpflichtungen der Staaten. Und soweit die Staaten diese Selbstverpflichtungen nicht eingehen, sind sie nicht gebunden und diese Verpflichtungen können auch nicht durchgesetzt werden, es sei denn, die Staaten schaffen wiederum Institutionen, die diese Verpflichtungen dann durchsetzen. Aber auch diese Institutionen bedürfen der Zustimmung der Staaten.
Vielen Dank, Stefan Thalmon. Erpressung oder nicht, auf jeden Fall muss das Problem gelöst werden. Und da ist die EU mit ihrer Flüchtlingspolitik noch nicht wirklich weitergekommen. Man kann Erdogan für vieles kritisieren, aber die Türkei hat sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Viel mehr im Verhältnis als die EU. Und seine Forderung, dass sein Land mit dieser Last nicht alleine gelassen werden darf, ist nachvollziehbar. Auch diese Ausgabe von HR2 Kultur der Tag können Sie jederzeit nachhören auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Oder Sie schalten ab 22.05 Uhr HR Info ein. Dort wird die Sendung wiederholt. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.